quasi in sich selbst dann wieder schlüssig ist. Ja. Als Sie angefangen haben mit diesem Buch, ja, was passiert für Jungfrau, waren Sie nicht so konsequent. Und da gibt es ja so viele noch Aussagen, die missverstanden werden können, das theoretisch. Aber eigentlich sind Sie rein nihilistisch. Ja. Sie sind sehr, sehr nihilistisch. Sie wollen überhaupt nichts Positives anbieten. Ja. Nur in Kampfsituationen eintreten, etwas gewinnen, etwas weiter zu verlieren. Das ist schon interessant. Das ist nicht alltäglich. Sie machen das mit Lust und Laune. So, ja, sie sind so lebenslustig dabei. Also so ein angenehmes Paar. Ja, wir haben noch etwas Zeit, um für Diskussion, Abschlussdiskussion. Wir hatten so ziemlich Marathon heute. Aber haben Sie so irgendwelche Wortmeldungen, Fragen oder Diskussionsthemen, bei, was man sozusagen von den Ferien unbedingt besprechen soll? Oder sind alle schon zu ledig, ja, um in diese Richtung zu denken?
Ja, aber Entschuldigung, gerne.
Das ist nur eine Frage vorgekommen, weil jetzt diese ganzen Laufdienste der Kontext gekommen ist. Aber Sie haben ja die Geschichte erzählt mit den Tigern, also mit der Seite des Tigers. Und es ist eine Frage gekommen, ob nicht auch eine grundlegende Machtfrage inzwischen ist, was ist die ganze Frage inzwischen, also sozusagen, was wann und wann ist, also wann und wann sozusagen ist der Mensch kein Mensch mehr, wenn wir ihn sozusagen gewisse wegnehmen. Also dann es sind diese Grenzen, die uns da setzen müssen, das muss die grundlegende Machtfrage, die da vielen Themen auch stecken, die wir so aufgegangen haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ganz gut finde. Aber
nicht ganz, ja. Also ob man sozusagen.
Da kann man die Frage so stellen, wie ist es tendenziell möglich, dass irgendwann sozusagen Seinsgrundlage des Menschen sozusagen weg ist, weil sich vielleicht das, wenn ich über Menschen reden, also weil sozusagen das ganze Gefühl uns heute geändert hat, dass sozusagen die Seinsgrundlage des Menschen sozusagen weg ist. Also,
ah ja. Ja. Ja, sehen Sie, das Problem mit dem Menschen ist, dass ein bisschen wie mit Demokratie. Ja. Also im Endeffekt sprechen wir über den Menschen, sind selbst Menschen. Ja. Aber irgendwie sind ziemlich ratlos. Ja. Bei der Bestimmung dessen, was der Mensch ist, sind wir ratlos. Ja. Und so fast entsteht der Eindruck, dass es so ein leerer Begriff wieder. Das ist so ein flattierender Signifier. Also irgendwie ist es gar nicht klar. Und vor allem gerade in Hollywood-Filmen, ja, also alles sind irgendwie so etwas wie menschlich, ja, außerirdische und irgendwelche Computer, was nicht klar. Allerdings irgendwie und nicht nur bei dem, sagen wir, Tsunami oder Einbruch der außerirdischen Film oder so. Das Wort Mensch hat ein großes Mobilisierungspotenzial. Man kann tatsächlich den Menschen so weit konstruieren, wie man will. Trotzdem, der Effekt, dass eine Welle, ich weiß nicht, 1000 Menschen wegschwemmt, ja, macht einen anderen Eindruck, als das, wenn es 10.000 Mäuse wären. Ja, es macht einen anderen Eindruck, führt zu anderen Konsequenzen, bekommt einen anderen Stellenwert, Es gibt eine andere Art Reflexion darüber. Das irritiert viele Tierschützer, ja? Zu sagen, wenn ein Mensch Tier ist, dann durchschnittlich sind mehr Kühen umgebracht als Menschen im Zweiten Weltkrieg und Holocaust. Also. Das ist zwar richtig, aber macht keinen richtigen Eindruck. Ja, das ist irgendwie, hört man dieses Argument und dann sagt man, na gut, ja, auch ein interessantes Argument. Ja, also. Das heißt, ein Anthropozentrismus gewisser Art bleibt unvermeidlich und fast wie Schmidt das sagen würde, mit einem riesigen Remobilisierungspotenzial. Das heißt, wenn tatsächlich eine Rasse kommt, ja, der Außerirdische, die das Ziel hat, alle Menschen zu vernichten, ja, und so weiter, die Menschen werden sich wehren als Menschen. Es gibt ja einen relativ interessanten Film von Rodriguez, das heißt Von Dusk Till Dawn. Und es handelt sich um absolute Idioten, ja, im Grunde. Die und völlig uninteressante Gestalten, die irgendwo geraten, ja, in das Loch mit Vampiren, ja, die viel interessanter sind, oder als wurde, ja, das ist ganz klar. Und auch Träger der alten Kultur, ja, das ist der Babylonische Reich. Und beginnen sie zu kämpfen. Und irgendwann beginnen sie zu kämpfen und nehmen dann eine Pose einfach. Die schlafen im Endeffekt nicht miteinander. Ja. Die schlafen nicht miteinander, weil sie ist selbstverständlich Bruder und Schwester sind. Das ist Apollo und seine Schwester. Ja. Die mit Lichtstrahlen einfach. Wofür kämpfen? Ja, für den Menschen. Ja, so wie es in der Mythologie beschrieben wird. Für den Menschen als solche. Ja. Und sie appellieren an unsere Solidarität, dass so eine verkommene Zicke, ja, und so ein kleiner Verbrecher, ja, also immer noch uns näher sind als Vampire, die vielleicht intelligenter sind, also, für die Bildete. Warum eigentlich? Weil sie halt Menschen sind, und warum sind sie halt Menschen? Weil sie halt so aussehen. Die haben eben dieses Design. Ja. Und dieses Design hat eine gewisse Geschichte, ja. Das Design kommt von Apollo, ja, und eben diesen Kampf. Und dann wird merkwürdigerweise dieser Kampf wiederholt, ja, dieser antike Kampf, für ein gewisses Design, ja, Körperdesign. Und fast automatisch identifizieren wir uns, ja, mit diesem Kampf, ja, ohne Bildung für Wort. Das zeigt, wie tief diese Solidarisierungsschicht eigentlich in unserer Kultur angesiedelt ist. Auch wenn wir intellektuell den Menschen nicht bestimmen können, denke, dass der Menschen verloren ist, das Humanistische ist nicht mehr da und so weiter und so fort. Dieser Solidarisierungspotenzial und diese Mobilisierungskraft des Wortes Menschen ist ungewohnt. Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit das sich ändern wird. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Oder es muss sehr, sehr vieles passieren. Und sogar wenn man zum Beispiel sagt, dass da genetische Experimente, Mischwesen und so weiter und so fort, ich tendiere zu denken, dass ich bin tief davon überzeugt, dass, obwohl es kritisch gesehen werden kann, kritisch gesehen wird, die geltende Verfassung und die geltende Gesetz und die Gesellschaft, wie sie sich konstituiert, zu dieser Zeit, sei es in 1000 Jahren, sei es 2000 Jahren, immer noch entscheiden wird, wer als Mensch unter diesem Wesen gelten darf oder nicht. Das heißt, eine gewisse Ungleichbehandlung wird eingeführt. Das ist praktisch unvermeidlich. Das ist unvermeidlich. Ziegel hier oder her. Und der Punkt ist nicht, man kann diesen Satz mit der Ziegel und Geschlecht auf verschiedene Weise thematisieren. Aber eine gewisse Perspektive, die das beleuchtet, und das beleuchtet, was ich gesagt habe, ist ein sehr bürgerliches, ja, also bürgerliches, sozusagen Bestehen von Bataille, noch vor Sexualaufklärung, noch vor sexueller Interaktion, dass die Geschlechtsakt eigentlich nur dann vollständig vollzogen wird, wenn er im Dunkeln vollzogen wird. Ja, da ist bei ihm auch im dritten Band übrigens eine sehr, sehr lange Beschreibung eines Geschlechtsakts. Und es gibt bei ihm auch eine andere Beschreibung, aber diese Beschreibung ist sozusagen für ihn wichtig. Und Verlust des Auges, ja, Verlust des Sehens, ja, Abtasten und so weiter. Also Übergang in die Nacht spielt die zentrale Rolle. Und in der Nacht ist es sozusagen, spielt er keine Rolle, ob der Mensch ist oder Tiger und so weiter und so fort. Ja? Also dann kann man entwickeln, warum Tiger und so weiter, aber vor allem nicht der Mensch. Weil in der Nacht, weil im Dunkeln. Gut. Aber dann kommt dieses Dunkle ans Licht, ja, so wie es in diesem Von Dusk Till Dawn. Ja, Von Dusk Till Dawn, ja, Vampire. Ja. Aber wenn es Licht kommt und am Tage doch Menschen. Und diese, das heißt, ich kann von meinem Menschsein auch Urlaub machen. Urlaub nehmen. Das kann man machen. Aber dieser Urlaub setzt die Arbeitszeit als Menschen voraus. Ich kann für die ganze Zeit meiner menschlichen Existenz keinen Urlaub nehmen. Das wird einfach so nicht funktionieren. So würde ich mich hüten, so in diese Richtung zu gehen. Es ist sehr oft, ich habe immer gegen eine gewisse Art zu argumentieren, wieder argumentieren. Ja? Zum Beispiel, als vor einigen Jahrzehnten, ich habe das über das Neue darüber geschrieben damals, als es modisch war, darüber zu sprechen, dass die Museen sich auflösen. Und zwar deswegen sich auflösen, weil es keine Kriterien gibt, die uns zeigen, was im Museum da sein soll und was nicht da sein soll. Und da es diese Unterscheidung zwischen musealer Kunst und nicht-musealen Gegenständen nicht theoretisch gezogen werden kann, dann haben die Museen keine Grundlage und sind eigentlich erledigt und müssen aufgelöst werden. Ich habe immer angefangen zu argumentieren in eine völlig andere Richtung, nämlich genau dann, wenn dieser Unterschied nicht begründbar ist und so weiter, denn es zum Museum kommt eigentlich zu ihrem Recht. Gerade wenn wir nicht wissen, warum, nicht begründen können, warum diese Dinge im Museum sind und so weiter, die Faktizität des Museums, die faktische Kraft, die das Museum in unserer Kultur haben und das zu haben und nicht das zu haben und das auszusperren, nicht auszusperren. Diese faktische Kraft kommt zu ihrer eigentlichen Geltung. Das heißt, diese Zweifel und Institution des Museums ist das, was diese Institution eigentlich verstärkt und nicht das, was diese Institution schwächt. Und so ist es bei vielen anderen Begriffen. Ein Zweifel an der Begründbarkeit von irgendetwas ist noch gar kein Grund, dass dieses irgendetwas dann de facto sozusagen zusammenbricht. Man hat Kapitalismus so oft kritisiert, ja? Aber Kapitalismus entwickelt nun dann diese Kritik. Ja? Da ist nicht begründbar, aber gerade deswegen effektiv. Genau das gleiche ist mit dem Staat und so weiter. Es ist eine Verirrung der Intellektuellen, es ist eine Illusion der Intellektuellen zu denken, dass wenn eine Lebenspraxis, eine Institution und so weiter keine theoretische, sinnvolle, nachweisbare, begründbare Grundlage hat, dann sozusagen bedeutet das, dass diese Institution zerfallen muss, ja, dass sie untergehen muss, dass sie nicht lange hält. Aber ich denke nicht, dass es der Fall ist. Ich denke, da intellektuelle Überschätzung einfach so überbewerten die Funktion der theoretischen Begründung in unserer Kultur. Die Institutionen und die Strukturen unserer Kultur sind tiefer verankert als die Begründung, die wir für diese Institutionen liefern. Und auch wenn wir diese Begründung zurückziehen und denken, dass es alles sinnlos ist und muss untergehen, es geht nicht unter.
Meinen Sie, dass der
Terrorismus
also die Terrorismus auch irgendwann von selbst dann zerfällt? Das ist ja im Prinzip irgendwie Terrorismus oder eine Macht, eine Gewalt, die eigentlich überhaupt keine Forderungen hat. Oder so anders als Terrorismus, die von der RAF oder so irgendwie kann, so einfach ein klares Ziel haben. Aber.
Ja, ich denke nicht, dass. Ich denke nicht, dass der Terrorismus. Erstens denke ich nicht, dass Terrorismus keine Ziele hat. Ich denke, dass Terrorismus hat ein Ziel. Ja? Das sind die Leute, die sich sozusagen in eine vorteilhafte ökonomische, mediale und strategische Position bringen wollen. Und sie tun es ja. Also erstens haben sie Ziele, das sind machtpolitische Ziele. Jeweils unterschiedliche, aber jeweils nachvollziehbar. Das sind machtpolitische Ziele, die sie mit anderen Methoden wahrscheinlich nicht so schnell und nicht so effektiv erreichen können. Oder sie wissen nicht genau, wie sie das tun. Und sie erreichen das auf diesem Wege. Ja? Verstehen Sie, wenn ich zum Beispiel viel Geld haben will, ja? Das ist zum Beispiel mein Ziel. Dann was tue ich ja? Ich brauche eine Bank. Warum? Weil ich zum Beispiel kein Erbe habe, unternehmerisch bin ich auch nicht so gut. Ja, also, wenn ich mich richtig einschätze. Ja. Ich bin zum Beispiel auch persönlich von mir gesehen. Ich bin unternehmerisch nicht so gut, ja, ich habe nichts geerbt, ja, und so. Also ich kann auch ohne Geld leben oder so viel. Aber wenn ich zum Beispiel Geld wollte, dann hätte ich eine Bank gehabt, ja, ganz klar. Und das tun die Terroristen eben. Sie sind relativ gebildet, haben nicht so richtig gebildet, ja, sie haben keinen Einfluss. Und ja und so, ja. Und sie wollen das erreichen, zwar schnell. Ja, und sie erreichen das. Und es lohnt sich, ein Terrorist zu sein. Also gar keine Frage. Und es gibt eine Infrastruktur und ja, man, naja, es gibt ein gewisses Risiko, aber das Risiko gibt es ja überall. Und es ist nicht sehr einfach nachzuweisen, dass das Risiko bei diesen Beschäftigungen größer ist als bei einer anderen. Ja. Jetzt gibt es ja so Geschichten über die deutschen Terroristen, ja, zum Beispiel Carlos mit durch den Touristen zusammengearbeitet. Sie haben nun gelebt in 5-Sterne-Restaurants, ja. Für 5-Sterne-Konferenz und immer gut gegessen, immer gut gekleidet, ja. Immer geflogen aus der Klasse. Und das heißt, sie haben es genossen, auch die Sammeltouristen. Ja. Die Leute gehen zum Beispiel, diese Klasse, die Gürtellehnen zum Beispiel, das sind Alpinisten, ja. Die wollen zum Beispiel Jamalung bei Elbrus, ja, besteigen. Das hat zum Beispiel überhaupt keinen Sinn mehr. Weil das ist historisch nicht relevant. Everest war schon mal besteigert worden. Also, ja. Es ist anstrengend und gefährlich. Ja, und so. Es ist auch, und sie tun es trotzdem. Sie tun es sogar, wenn es überhaupt nichts bringt. Sie tun es sogar dann. Ja, ja, die Menschen sind doch nicht so, sind merkwürdige Gestalten. Und sie sagen Terrorismus. Ja, Terrorismus ist unter allen Beschäftigungen den Menschen angehört der sinnvollste. Es bringt zumindest Erfolg, Anerkennung und Geld. Ja, von einem gewissen Machtgefühl. Aber die meisten Menschen, also 99% der Menschen tun sehr interessiert was und das bringt ihnen rein gar nichts. Ja, das würde ich zum Beispiel eher als merkwürdig ansehen. Okay, dann ist das Ende.